Letzte Woche haben wir hier das Laubhüttenfest gefeiert, gemeinsam mit den Geschwistern aus der messianischen Gemeinde aus Chemnitz, jetzt schon das zweite Mal. Und wir können jetzt nicht einfach so zum Alltag weitergehen, das nächste Thema, und das einfach so abhaken. Der Heilige Geist hat so klar gesprochen, nochmal tiefer zu gehen, weil wir den Dingen, die wir dort erlebt haben oder was das Laubhüttenfest beinhaltet, das haben wir letzte Woche nur so an der Oberfläche angekratzt und wir kommen eigentlich nicht so tief rein, was der Herr eigentlich damit vorhat. Und wenn man das mal so betrachtet, wir haben das jetzt schon das zweite Mal mit der messianischen Gemeinde zusammen gefeiert, das ist das, was das Herz Gottes so sehr erfreut. Ihr wisst gar nicht, wie sehr sich der Himmel letzte Woche hier gefreut hat. Es war eine starke Atmosphäre und Anbetung und alles drumherum, das war richtig gut. Das heißt, der Himmel freut sich. Dafür ist Jesus gestorben und dafür ist er auferstanden, dass er Herr sei über die Juden und über die Nationen. Und dass er die Trennwand zwischen Juden und Heiden abgerissen hat durch sein Opfer am Kreuz, Epheser 2, und dass er aus beiden eins gemacht hat, dass wir gemeinsam mit den Juden ihn, also Jeshua, anbeten und ihn feiern, das ist ein Riesenwunder. Amen. So etwas hat es im Osten Deutschlands noch nie gegeben. Und so viel wie ich weiß, gibt es sowas momentan nicht. Im Westpark habe ich keinen Einblick. Aber im Osten Deutschlands ist es einmalig, was hier geschehen ist. Es gibt christliche Gemeinden, die haben das Laubhüttenfest verstanden, dass das für uns Christen noch eine Bedeutung hat und die feiern das in ihren Gemeinden. Aber nicht gemeinsam mit einer messianischen Gemeinde. Juden und Heiden gemeinsam. Ihr Lieben, was hier geschehen ist, ist historisch. Es hat etwas mit Reformation zu tun. Reformation, wo Gott am Ende aus den Heiden und den Juden eine Einheit bildet. Und das, ihr Lieben, in Deutschland. In Deutschland, wo das jüdische Volk etwas anderes erlebt hat, als wie Einheit. Zuerst war die Einheit zerstört zwischen Juden und Christen. Vor 500 Jahren wurde in Deutschland haben wir einen ganz klaren Schnitt gemacht durch Martin Luther. Und die Reformation ist dermaßen gegen Baum gefahren dadurch, weil seine Schriften wider die Juden wurden von Hitler als Vorlage genommen für die Reichskristallnacht und für den gesamten Holocaust. Er hat dann bloß die Zitate von Luther vorgelesen und hat gesagt, ich mache eigentlich nur das, was euer Kirchenfürst geschrieben hat. So, und deswegen, dass wir gemeinsam mit Juden das Laubhüttenfest hier gefeiert haben, in dieser Einheit, in Jesus selbst, ist etwas Historisches. Es ist ein Neubeginn und das wird in Zukunft noch zunehmen in ganz Deutschland. Amen. Das ist das eine. Das andere ist, wir hatten letzte Woche, Roman hatte angefangen, ich habe dann weitergemacht über die. Er hat ja über die Bedeutung des Festes gesprochen, von Mose bis Jesus. Und ich habe dann von Jesus bis zum 1000-Jahr-Reich gesprochen, die Bedeutung, was es für uns hat. So, und dieses Fest feiert ja die Versorgung, die Treue, den Schutz und die Gegenwart Gottes. Und deswegen ist es ein Fest, das wir als Christen auch genauso begehen dürfen. Amen. Und der spezielle, der tiefe Punkt dieses Laubhüttenfestes, wenn man die Hütte mal schaut, als einen äußeren Rahmen, was war innen drin? Das war die Gegenwart Gottes. Und ich habe bisher einige Zeugnisse von Geschwistern hier aus der Gemeinde gehört, die gesagt haben, wo wir am Ende diesen Raum geschaffen haben, nochmal in die Hütte reinzugehen, während super Instrumentalbegleitung hier, dass sie einen Unterschied gespürt haben vom Raum und dann drin in dieser Hütte, dass sie die Gegenwart Gottes erlebt haben. Und das ist eigentlich der Kern vom Laubhüttenfest. Die Gegenwart, die Gemeinschaft mit Gott. Und diesen Punkt möchte ich heute mal noch etwas vertiefen, damit wir erkennen, was wir eigentlich in Jesus erhalten haben, was er uns geschenkt hat. Und viele dieser Dinge erkennen wir nur, wenn wir mal zurückschauen, was hat Gott in Israel, was hat Gott im Alten Bund eigentlich geplant mit diesen Dingen? Was waren die Schatten dessen? Denn, ne, Paulus bezeichnet die Feste als Schatten. Du darfst sie feiern, musst du nicht. Aber die Feste sind ein Vorschatten, was Christus erfüllt hat. Und wir leben jetzt in der Erfüllung. Das Laubhüttenfest ist das einzigste Fest, was Jesus erfüllt hat, was wir heutzutage erleben, die Gegenwart Gottes, seine Versorgung im lebendigen Brot, lebendigen Wassers, was aber seine letztendliche Erfüllung erst im Himmel findet. Die Christine hat heute Morgen in der Begrüßung richtig gut davon gesprochen, über die Freude über den Himmel, wenn wir gemeinsam mit Gott sind. Dort findet das Laubhüttenfest seine letztendliche Bedeutung. Und deswegen wird es so lange noch gefeiert. So, und wir brauchen dieses Verständnis, was hat Gott eigentlich am Anfang geschaffen? Was waren seine Absichten? Was waren seine Pläne? Was war in seinem Herzen für uns als Menschen? Zuerst mit dem Volk Israel und dann mit uns. Und wenn wir diesen Ursprung, das Herz Gottes mit seinem Altersmenschenvolk nicht verstehen und einfach so als Quereinsteiger reinkommen, wie viele Christen heutzutage, wir sind jetzt im neuen Bund und jetzt ist alles für uns und du kommst zu den ganz komischen Auslegungen der Schrift. Weil du musst anfangen, was hat Gott am Anfang geplant, wo stehen wir jetzt und wo will er hin? Weil wir mit uns, mit den Christen, hat das Reich Gottes nicht begonnen. Wir sind einfach durch Abraham reingekommen in den Bund, den Gott mit Israel und Juda geschlossen hat. Und wir sind in Christus in die Absichten und die Pläne Gottes mit hineingenommen worden, die Gott von Anfang an mit Israel und Juda vorhatte. Und jetzt sind wir die Erweiterung. Er erweitert es einfach nur für die Nationen. Sein Plan mit Israel und Juda geht weiter bis in alle Ewigkeit. Und wir aus den Nationen sind vor circa 2000 Jahren, zu Pfingsten spätestens, sind wir dann mit in dieses Geschehen hineingenommen worden. Und wenn du ganz mal aufmerksam die Predigten liest von Petrus, wirst du genau das erkennen. Das bedeutet als erstes Demut für die Heiden. Ein ganz krasses, schräges, theologisches Element hat sich entwickelt, schon bei den ersten Kirchenvätern, weil sie diese Wahrheiten nicht wahrgenommen haben, sondern die haben gesagt, wir haben jetzt Israel ersetzt. Daher kommt die ganze Ersatztheologie. Israel hat keine Bedeutung mehr. Gott hat keine Zukunft mehr für Israel. 70 nach Christus wurde der Tempel zerstört und damit hat der Opferdienst aufgehört und das ganze alttestamentliche Altbundgeschehen hat dann ein Gericht erfahren. Und es gibt eine ganze Reihe von wohlbekannten, charismatischen, weltbekannten Leitern, die ähnliche Dinge lehren. Dass die neutestamentliche Gemeinde jetzt Israel ersetzt hat und dass Israel keine Bedeutung mehr in den Augen Gottes hat. Das stimmt mit der Schrift nicht überein. Das hatten die ersten Kirchenväter, Augustinus, der so oft erwähnt wird von der alten Kirchenvater, der hat viele Dinge geschrieben. Er war der Erste, der diese Ersatztheologie schriftlich niedergelegt hat. Auf ihn greifen viele zurück, ungefähr 300 nach Christus. Wer das ganze Ding dann richtig gekappt hat, das war Konstantin. Konstantin durch die Staatskirche war ein Judenhasser. Und er hat die Gemeinde damals komplett von diesen jüdischen Wurzeln, von diesem ganzen Erbe komplett getrennt. Und es wurde den damaligen Gemeindeleitern unter Androhung von Verbannung, also nicht Todesstrafe, sondern erstmal Verbannung, wurde es ihnen verboten, jeglichen Kontakt mit Juden zu haben oder dieses jüdische Erbe zu erwähnen. Und es gab Gemeindeleiter, die damals standhaft waren, die haben gesagt, das steht im Wort, wir haben ein jüdisches Erbe, das waren Heiden. Wir haben ein Erbe, worauf wir eingestiegen sind als Christen und wir können ohne den Juden nicht und sind nicht ohne uns, wir sind in Christus eins. Und diese wurden verbannt und ein Teil davon ist in die Südschweizer Alpen geflohen, wo die römischen Armeen dann nicht hingekommen sind, sie zu verfolgen. Und die haben dann bis in die Neuzeit überlebt. Also andere sind auch geflohen. Es gab dort, schon bei Konstantin gab es standhafte Männer Gottes, die gesagt haben, dieses System ist nicht von Gott, das machen wir nicht mit. Weil man muss ganz klar sagen, dieses System der Staatskirche, auch wie wir es heute noch haben, ist nicht von Gott, sondern Satan hat die Kirche geheiratet, weil er sie durch Verfolgung nicht auslöschen konnte. Und jetzt stehen wir in einer Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt. Jetzt fängt Gott an, diese Dinge wiederherzustellen. Er wendet sich seinem Volk zu, aber er weckt auch unter den Christen das Verständnis, dass wir nicht einfach so, dass es nicht mit uns begonnen hat, sondern dass unser Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass es eine Vorgeschichte hat und dass wir dieses reiche Erbe entdecken dürfen, damit wir erkennen, wo wir stehen, was Gott uns jetzt geschenkt hat und was er für uns bereitet hat. Das heißt, dein christliches Leben erfährt, dein Glaubensleben erfährt einen enormen Schub nach vorn, wenn du erkannt hast, was Gott mit dem alten Bundesvolk vorhat, wo wir jetzt stehen und dass diese Parallelen Gott jetzt in unserem Leben erfüllen will. Amen. Viele Christen leben einfach erleben, sie glauben, okay, ich habe mich zu Jesus bekehrt, haben sich auch taufen lassen und haben gesagt, okay, am Ende, wenn ich von dieser Erde gehe, habe ich im Himmel ewiges Leben mit Jesus. Das ist vollkommen richtig. Aber das ist nur ein Teil, das ist lange nicht alles. Gott hat noch viel mehr. Na klar hat er die Ewigkeit für seine Gläubigen geschaffen. Haben heute früh gehört, wer glaubt und getauft wird, wird errettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das sind alles Tatsachen. Aber Gott hat noch viel mehr vor. Als wie, dass wir als Christen nach unserer Taufe und Geisttaufe noch dazu ein Leben führen, unseren Alltag wie jeder andere auch, die Versammlung versuchen zu besuchen, unsere tägliche Zeit mit dem Herrn auch nehmen und das war's. Dafür ist Jesus nicht gestorben, dafür ist er nicht auferstanden. Das war niemals der Plan Gottes in der Erfüllung. Amen. Das greift viel zu kurz. Das ist sowas von egoistisch, weil wir dann denken, ich bekehre mich zu Jesus, damit ich in den Himmel komme. Und wir werden jetzt mal vom Wort Gottes her anfangen, das aufarbeiten, was Gott eigentlich mit uns vorhat, damit wir in ein erfülltes Leben auf dieser Erde hineinkommen. Amen. Und ihr Lieben, es ist in dieser Zeit viel wichtiger, diese Grundsätze des Reiches Gottes, die Grundsätze des Herzens Gottes, seines Wortes zu erforschen, zu erfahren, um Leben zu entwickeln, damit wir widerstandsfähig werden für all diese Einflüsse und in unserer Umwelt, die jetzt schon da sind, auf uns drauf zukommen. Das ist, es ist wichtig, sich zu informieren über politische Dinge. Es ist sicher wichtig, sich zu informieren, was mit Corona, mit der Impfung, den Hintergründen, Reset und so weiter auf sich hat. Diese Dinge musst du wissen. Aber dann abhaken, zur Seite legen. Die Corona, die Impfung, das ist schon längst überholt. Der Feind hat schon das Nächste geplant. Und wer jetzt noch auf diese Dinge schaut, Corona, Impfung, dies, das und jenes, sich darum streitet, du bleibst auf der Stelle, du musst schauen, was kommt als Nächstes. Das erscheint schon am Horizont. So, und diese Dinge muss man mit einem Blickwinkel mit dem linken Auge so ein bisschen beachten, weil Jesus hat uns ja die Zeichen genannt. Aber Jesus hat uns nie gesagt, wenn diese Zeichen geschehen werden vor seiner Wiederkunft, stürzt euch auf die Zeichen, forscht nach bis in die Tiefe, bis ihr die ganzen Zeichen erkannt habt. Erdbeben, Vulkanausbruch, La Palma. Viele Propheten haben für nächstes Jahr eine ganze Serie von heftigsten Erdbeben prophezeit. Erdbeben hat Jesus in seinen Zeichen mit erwähnt und Erdbeben sind immer ein Zeichen her, dass Gott Umwälzungen schenkt, dass Umwälzungen geschehen auf der Erde. So, aber dann lasst uns nicht auf diese Dinge fokussiert sein, sondern was sagt Jesus, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann erhebt eure Häupter und schaut, dass eure Erlösung nahe kommt. Wir sollen nicht auf diese Zeichen schauen. Und du musst doch nicht alles über die Impfung und so weiter wissen. Ins Detail. Du musst wissen, was sagt das Wort Gottes über dich jetzt, heute und hier, damit wir ein erfülltes Leben führen. Amen. Und deswegen müssen wir heute mal noch mal tiefer einsteigen über die Bedeutung des Laubhüttenfestes und speziell Gottes Gegenwart. So, und ich schreibe jetzt mal diesen Werdegang, den wir letzte Woche schon angefangen haben, nochmal auf, diese vier Stationen des Laubhüttenfestes und der Erfüllung letztendes im vierten im Reich Gottes. So, jetzt schauen wir mal, wie wir es hinkriegen, Simon, ne? Es erscheint noch nichts, oder? Ja, ist da, muss noch einschalten, oder? Es ist eingeschaltet. Achso, oben andringen. Geht? So, jetzt haben wir es. Oh, super. Erstens, also ihr seht hier meine Schreibschrift, ich gebe mir Mühe. Erstens, was früher an der Tafel stand, steht, seht ihr jetzt hier so digital. So, das Erste, wo wir diese Kernmerkmale des Laubhüttenfestes auch wiederfinden, wo Gott das auch eingeführt hat, ist im Zusammenhang mit der Stiftshütte. Ne? In der Wüste Gottes Versorgung durch das Brot, lebendige Wasser und Gottes Gegenwart. Also sehen wir das Erste in der Stiftshütte. Ne? Oh. So, und da schreibt man mal drunter. So, und Stiftshütte ist eine Übersetzung von Luther, die mit Kirchenstift und so weiter zu tun hat, ist eine ganz mittelalterliche Sprache, versteht heute keiner mehr. Oder hast du gewusst, was Stiftshütte bedeutet? Nee. Also Stiftshütte heißt zu Deutsch Zelt der Begegnung. Das ist der Ort, wo Gott und Mensch zusammenkommen. Das ist der Ort, wo Gott gesagt hat, ich will in der Mitte Israels wohnen. Ich will ihr Gott sein, sie sollen mein Volk sein und von dem Sühnedeckel der Bundeslade her will ich zu meinem Volk reden, zum Hohepriester. Und als Mose da am Eingang der Stiftshütte stand, ist Gott sogar aus der Wolkensäule runtergekommen und hat sich wie ein Freund mit seinem Freund unterhalten. Das heißt, Stiftshütte ist das Zelt der Begegnung zwischen Gott und den Menschen. So. Wir sehen das im Laubhüttenfest auch dargestellt mit dieser Hütte. Gott wohnt da drin, ist seine Gegenwart. Dann zweitens, die Erfüllung in Jesus. In Johannes 1, Vers 14. Dort steht geschrieben, das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Das heißt, die Gegenwart Gottes war in der Wüste, dann die Zeit der Stiftshütte waren circa 600 Jahre, dann wurde bei Salomo der Tempel gebaut und der Tempel hatte es waren ja zwei Tempel, die gebaut wurden, eine Lebensdauer von circa 1000 Jahren. Also was wir hier lesen im Alten Testament oder im Alten Bund, umfasst einen Zeitraum von circa 1600 Jahren. 600 Jahre Stiftshütte und 1000 Jahre Tempel. Aber immer war das Merkmal, Gott wohnt in der Mitte seines Volkes mit seiner Gegenwart in Stiftshütte und im Tempel. Und das hat Jesus erfüllt. Da habe ich letzte Woche sehr ausführlich drüber gesprochen. Darum gehen wir da nicht näher drauf ein. Das Merkmal dieser 1600 Jahre Stiftshütte und Tempeldienst des Alten Bundes war, es war alles äußerlich. Es geschah alles äußerlich. Das Manna fiel vom Himmel, natürliche Nahrung. Der Fels gab Wasser her, die konnten es trinken. Der Priesterdienst, die Opfer, alles äußerlich. Und in Jesus hat sich das erfüllt. Er war das Wort Gottes und er zeltete unter uns. Gott wohnte unter uns und der Körper von Jesus war das Zelt, die Hütte. Und das macht schon den Unterschied. zwischen Alten und Neuen Bund. Jesus bezieht alles, was im Alten Testament als Vorschatten auf ihn hin gefeiert wurde, zelebriert wurde, bis hin zu den Opfern, bezieht er auf sich als Person und sagt, ich bin die Erfüllung. Ich bin die Erfüllung. Alles andere war bloß ein Vorschatten. Und jetzt kommt aus dem Äußerlichen etwas Innerliches. Und das Innerliche ist jetzt für jeden Menschen verfügbar. Das Äußerliche war nur für das Volk Israel bestimmt. So wie die Juden sich heute noch an die messianische, an die Ordnung halten, nämlich ihre Söhne zu beschneiden und so weiter, beschneiden zu lassen. Dieses äußere Zeichen, das haben wir heute früh in der Taufe gehört, das wird an unserem Herzen geschehen. Wir sind an unserem Herzen beschnitten. Das heißt, im neuen Bund durch Jesus kommt die Erfüllung, alles wird innerlich. Und jetzt heißt es, wir sind der Tempel. Na? Jetzt sind wir der Tempel und der Heilige Geist wohnt in uns. So, das Dritte, das hatte ich letztes Mal auch drüber gesprochen, vorige Woche, darum gehe ich da nicht näher drauf ein, ich erwähne es bloß. Das Dritte ist, Jesus selbst kommt auf diese Erde und wohnt hier wieder auf der Erde, aber sichtbar für alle Menschen. Das heißt, König Jesus kommt zurück auf die Erde mit seiner Brautgemeinde. Für 1000 Jahre. So, das steht in Jesaja 14. Hatte ich letztes Mal ausführlich drüber gesprochen. Und dort in Jesaja 14 lesen wir ganz genau, dass jedes Jahr während dieser 1000 Jahre alle Heidenvölker nach Jerusalem ziehen und das Laubhüttenfest gemeinsam mit Jesus und seiner Brautgemeinde feiern. 1000 Jahre lang. Warum? Weil Gott in der Mitte der Menschen ist. Das heißt, Jesus kommt zurück und er lebt leibhaftig auf dieser Erde und er regiert von Jerusalem die ganze Erde für 1000 Jahre. Und wir sind mit ihm dort beschäftigt, etwas zu tun. Und was wir dort tun in 1000 Jahre Reich, das habe ich letzte Woche erzählt, was da unsere Aufgabe ist, die für jeden auch dran ist. Bis hin zu dieser Geschäftsidee, ne? Dem 1000 Jahre Reich. Mit den Blättern der Heilung. Aber das war ein Scherz. So, und das heißt, wir werden mit Jesus und allen Heidenvölkern dieses Laubhüttenfest feiern. Warum? Weil es seine letztendliche Erfüllung im Himmel gibt. Es geht um die Gegenwart Gottes. Und während der gesamten Zeit der Stiftshütte, ich gehe nochmal zurück, der Stiftshütte, während der Zeit, wo Jesus auf der Erde lebte, während der Zeit der Gemeinde, wo wir der Tempel sind, und während der gesamten Zeit, wo Jesus selbst seine Gegenwart präsent ist auf der Erde für 1000 Jahre, während dieser gesamten Zeit gibt es die Gegenwart Gottes in der Stiftshütte, in Jesus, in uns, die wir heute hier sind. Wir sind der Tempel Gottes Gegenwart in uns. Und dann, wenn Jesus auf der Erde herrscht und parallel dazu gibt es eine Stiftshütte und einen Tempel im Himmel. Das heißt, während der gesamten Zeit bis Ende des 1000-Jahr-Reiches gibt es wie in den Himmeln so auf der Erde. Die Gegenwart Gottes ist in den Himmeln, logisch. Und im Himmel gibt es eine Stiftshütte. Und im Himmel gibt es einen Tempel. Und deswegen hat Gott zu Mose gesagt, ich zeige dir eine Vision, ich gebe dir den Einblick in den Himmel. Du siehst die himmlische Stiftshütte und alles, was ich dir auf dem Berg zeige, dieses große Bild, wie im Bildschirm, vielleicht hat er das gesehen in einer Vision, die Stiftshütte sollst du genauso bauen, wie du sie gesehen hast, wie sie im Himmel ist. Damit meine Gegenwart, sagt Gott, auf dieser Erde wohnen kann. Und ihr Lieben, in diese himmlische Stiftshütte ist Jesus mit seinem eigenen Blut hineingegangen. Amen. Hebräer 8. Hebräer 8. Vers 1. Plus 2. Plus 5. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Einen Jesus, jetzt geht's um Jesus weiter, ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, dem wahrhaftigen Zelt der Zusammenkunft, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. In Vers 5, die irdischen Priester in Israel damals im Altbund dienten dem Abbild und dem Schatten des Himmlischen. Das heißt, das war wie die Stiftshütte auf der Erde in der Wüste war wie eine Kopie dessen, was Mose gesehen hat. Hier steht es nämlich genau so. Diese dienten einem Abbild und einem Schatten des Himmlischen gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Da sagte Gott zu ihm, achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Versteht ihr? Die Stiftshütte gab es im Himmel. Schon immer. Und den Tempel. So. Und dann, 1600 Jahre vor Christus, gibt Gott einem Menschen den Einblick in den Himmel. Er sieht hinein in den Himmel. Mose hatte einen offenen Blick in den Himmel. Und zwar auf einen ganz speziellen Bereich. Er sah die himmlische Stiftshütte. Und dann musste der Mose, der hatte keinen Bauplan gekriegt. Dieses Bild hat sich in ihn eingeprägt, in seinen Geist. Und dann hat er das, was er gesehen hat und die detaillierte Ausführung noch des Bauplans, wie Gott ihm die Maße gezeigt hat, das hat er dann diesen Handwerkern mitgeteilt und die haben es in die Tat umgesetzt. Aber wie im Himmel, so auf der Erde, so kam etwas vom Himmel runter in menschlicher, irdischer Form und was machte den Unterschied? Oder was füllte die Stiftshütte aus? Gottes Gegenwart auf dem Gnadenthron der Bundeslade. Weil dasselbe gibt es im Himmel. Im Himmel gibt es eine Bundeslade. Weil Mose sollte alles so machen, wie er es im Himmel gesehen hat. Und wir konzentrieren uns mal auf diese Bundeslade heute, weil es geht um die Gegenwart Gottes, das Herzstück der Stiftshütte. So, dann Hebräer 9, Vers 11, plus 12. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, natürlich ist das Zelt, die Stiftshütte im Himmel größer wie auf der Erde, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser irdischen Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für mal allemal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Das heißt, Jesus ist nach seiner Auferstehung Maria begegnet und er sagt zu ihr, rühr mich nicht an. Ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Das heißt, Jesus hat sein Blut im Himmel in dieser Stiftshütte zu diesem Zeitpunkt, wo Maria begegnet ist, noch nicht dargebracht. Aber dann ist er in den Himmel aufgefahren und hat sein eigenes Blut auf dem Sühnedeckel der Bundeslade ausgegossen. Das heißt, es wird genau in der Schrift beschrieben, ich erkläre es bloß mal kurz, die Bundeslade war mit Gold überzogen, Akazienholz. Und der Deckel, der sogenannte Sühnedeckel, weil dort die Sünde gesühnt wurde, war komplett mit Gold überzogen. Und es waren kniende Cherubim, also kniende Engel. Und die hatten ihre Flügel so gebeugt und die Spitzen der Flügel haben sich begegnet. Die knieten gegenüber auf diesem Deckel der Bundeslade. Und zwischen ihnen, im Zentrum des Deckels, hat dieser hohe Priester am Yom Kippur jedes Jahr das Blut dieser Opfertiere dargebracht. und hat die Sünden des ganzen Volkes gesühnt, einmal im Jahr. Und das war ein Abbild von dem, was Jesus dann gemacht hat. Das müsste der Hohepriester jedes Mal machen, jedes Jahr. Und Jesus hat dasselbe gemacht, aber im Geist. Er ist mit seinem Blut in das himmlische Heiligtum, in den Himmel eingegangen, in die größere Stiftshütte. Und dort ist dasselbe Bundeslade zwischen diesen knienden Cherubim auf diesem Gold, hat er dort im Himmel sein Blut ausgegossen und hat dort deine und meine Sünden gesühnt. Amen. Und dann beschreibt uns der Hebräerbrief, dass Jesus ein Hohepriester ist nach der Ordnung Melchisedeks. Und na, du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks, steht auch im Psalm 110. Und das war eine andere Kategorie von Priestern als wie die irdischen Priester von der Linie von Aaron. Das heißt, der Priester, der auf der Erde mal erschienen ist, in menschlicher Form, der den Zehnten genommen hat von Abraham, als er zurückkam, wo er die Feinde besiegt hat und seinen Neffe wieder befreit hat, ist ihm doch dieser Priester Melchisedek begegnet. Das heißt König des Friedens oder König der Gerechtigkeit und des Friedens. So, und dann beschreibt uns die Schrift, dieser Mensch ist eigentlich gerechter Mensch. Der hat weder Anfang noch Ende und er gleicht dem Sohn Gottes. Und deswegen sagt die Schrift, Jesus ist ein Priester einer anderen Ordnung, nämlich Melchisedeks, weil die irdischen Priester aus Aachen mussten jedes Jahr das Opfer bringen und sie sind gestorben, haben sie aber neu eingesetzt. Aber dieser Priester Melchisedeks, da lebt ewig. Und wo hat dieser Priester Melchisedek seinen Dienst versehen? Und wo befindet sich dieser Typ jetzt? In der himmlischen Stiftshütte. Amen. Das ist der himmlische Hohepriester. Und noch, das war der Vorläufer von Jesus. Und er ist im Himmel, weil es steht, er hat keinen Stammbaum, er hat keinen Anfang, kein Ende. Und er tauchte mal in der Geschichte zu Abrahams Zeiten, tauchte er mal in irdischer Form hier unten auf. Gut, also es gibt im Himmel eine Stiftshütte und ein Heiligtum. Dasselbe lesen wir in der Offenbarung. Offenbarung 11, Vers 19. Wenn die ganzen Dinge der Endzeit geschehen und Offenbarung 11 ist die Gemeinde meines Erachtens auch nicht mehr hier. Die siebente Posaune wird geblasen in Kapitel 11, Vers 18 und dort steht geschrieben, dass der Zorn Gottes gekommen ist. So, und dann steht im Vers 19, Offenbarung 11, das ist eine neue, ne? Offenbarung 11, Vers 19. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und großer Hagel. Also es ist ein gewaltiges Szenario, während im Himmel der Zorn Gottes ausgerufen wird über diese Erde, über die Gottlosen. Die Gemeinde ist da schon weg. Wird der himmlische Tempel geöffnet. Man konnte reinschauen bis ins himmlischste Allerheiligstum. Die Lade wurde sichtbar und dann geschahen Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und großer Hagel. Also sehen wir, dass es einen Tempel im Himmel gibt und dass dort Dinge auch geschehen. Und das nächste ist in Offenbarung 15, Vers 5. Dort geht es dann, wo es dann übergeht vom siebten Engel dann in die sieben Plagen, wo der Zorn Gottes vollendet wird. Da steht im Vers 5, Offenbarung 15, Vers 5. Und nach diesem sah ich, also Johannes sah das auch, und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Also hier verbindet er den Tempel und die Stiftshütte als eins. Und er sagt, ich sah, wie die himmlische Stiftshütte oder das Zelt der Begegnung oder der himmlische Tempel geöffnet wurde. Und dann kamen die sieben Engel aus diesem Tempel hervor und die sahen wunderschön aus. Und dann Vers 7, eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen voll von der Zornglut Gottes, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Machen wir 5 bis Vers 8. Und der Tempel wurde erfüllt mit Rauch von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Kraft. Und niemand konnte in den Tempel hineingehen, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren. Und das sind die letzten, und die gehen schlagartig, die gehen Schlag auf Schlag, kommt die am Ende der Zeit des antichristlichen Reiches, am Ende der letzten 3,5 Jahre werden die auf die Erde losgelassen. Aber das beginnt im Himmel damit, dass wiederum der Tempel sich öffnet, die himmlische Stiftshütte sich auftut, dann kommen diese sieben Engel raus und während dieser sieben Plagen kann niemand in den himmlischen Tempel hineingehen, denn er war erfüllt von der Herrlichkeit und von der Kraft Gottes. Also Gottes Zorn hat sich dort im Himmel so gezeigt, dass der ganze Tempel voller Rauch und Herrlichkeit dann mal ist, es ist ja in der Zukunft, während auf dieser Erde diese Dinge freigesetzt werden. So sehen wir an diesen Schriftstellen, dass es ein himmlisches Zelt der Begegnung, einen himmlischen Tempel gibt und einen irdischen. Während der gesamten Zeit. Wo ist der irdische Tempel heute? In Jerusalem ist ja keiner da. Und die Juden wollen ja mit aller Kraft das wieder aufbauen. Wo ist der Tempel heute? Punkt 2. Wir leben in der Zeit der Gemeinde. Der Tempel sind wir. Epheser 2. Ihr werdet aus Juden und Heiden zusammengebaut und ihr bildet gemeinsam die Behausung Gottes im Geist. Wir sind der Tempel, die Gläubigen in Jesus aus den Nationen und aus Israel. Das heißt, jetzt in dieser Zeit, wo wir jetzt leben, ist im Punkt 2. Wir sind der Tempel hier auf dieser Erde. Gottes Gegenwart lebt in uns und parallel gibt es im Himmel einen Stiftshütte, einen Tempel, wo Gottes Gegenwart ebenso da ist. Das läuft parallel durch während des gesamten 1000-Jahr-Reichs. Und damit ist es ist aber nie Gottes letztendliche Absicht. Gott wollte immer unter seinem Volk wohnen, ihr Gott sein und sie sollen ja sein Volk sein. Er wollte so nah wie möglich mit uns Menschen zusammen sein. So, und nachdem die letzten Gerichte vor dem großen weißen Thron, wenn das dann durch ist, dann lesen wir in der Offenbarung 21, eins bis sieben. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Du musst dich in diese prophetische Sprache musst du dich reindenken, die musst du einfach so nehmen. Hier wird nämlich eine Stadt als Frau bezeichnet, beziehungsweise das himmlische Jerusalem als die Braut des Lammes. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Siehe die Stiftshütte Gottes, das Zelt, die Hütte Gottes bei den Menschen. Hier steht nicht die Stadt und das feste Gebäude, hier steht, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste, ne, Punkt 1 bis 4, ist vergangen. Ja, 1 bis 3, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dursten aus dem Quell des Wassers des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird das alles erben. Ich werde sein Gott sein, er wird mein Sohn sein. Hier siehst du genau dieselben Elemente wieder. Ich hatte es letzte Woche bloß angerissen, die wir zum Laubhüttenfest feiern. Gottes Gegenwart. Aber hier kommt er richtig runter. Das heißt, auf der neuen Erde kommt der Himmel herunter. Gott wohnt auf der neuen Erde. Der Himmel und Erde werden eins. Die Stadt des Neuen Jerusalem kommt vom Himmel auf die Erde herunter. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Bis dahin läuft das parallel. Der Tempel auf der Erde, wir heute hier und oben im Himmel. Die Stiftshütte, der Tempel. Aber das ist nicht Gottes letzter Plan, sondern er möchte auf die Erde runterkommen. Das heißt, in Christus wird es letztendlich, er hat die Voraussetzungen geschaffen und Gott schenkt es dann, dass Himmel und Erde zusammenkommen. Gott wohnt inmitten seines Volkes und das himmlische Jerusalem wird als das Zelt Gottes bezeichnet. Und dort wohnen nur Menschen drin, nur, das steht drin, wer dort rein darf in die Stadt und wer nicht. In dem himmlischen Jerusalem darf nur rein, wessen Name im Buch des Lebens steht. Das heißt, wer jetzt schon ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der ist Teil dieser neuen Stadt und der kommt mit Gott runter. In diese Stadt kommt niemand anders rein. Nur die, die jetzt schon das Leben, was Gottes Plan ist, nämlich sein Tempel zu sein. Und darauf laufen wir drauf zu und das ist unsere große Hoffnung, Gott auf der Erde. Wir wohnen mit ihm zusammen. Und dann lesen wir im Vers 22, dass es dann keinen Tempel mehr gibt im Himmel. Dann erst ist der Tempel, die Stiftshütte, abgeschafft. Vers 22, Offenbarung 21, einen Tempel sah ich nicht in ihr, im himmlischen Jerusalem. Denn der Herr, der Gott, der Allmächtige ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Seht ihr, dort findet der Plan Gottes, sein Herz, letztendlich eine Erfüllung. Und Gott sieht jetzt schon vom Himmel her die Dinge immer. Er sieht immer den Ausgang. Und dann geht er jetzt mal zurück ins Jahr 2021, jetzt ist hier, jetzt sind meine lebendigen Tempel hier vor Ort versammelt und auf der ganzen Erde heute. Aber ich will mit ihnen, ich habe für sie eine Stadt gebaut und ich will in alle Ewigkeit mit ihnen zusammenwohnen. Und es braucht dann keinen Tempel mehr, wo man hingeht, weil Gott selbst ist der Tempel und was die Stiftshütte ausmacht und den Tempel war die Gegenwart Gottes, seine Herrlichkeit im Allerheiligsten. Und genau das steht hier. Die Stadt braucht keine Sonne, kein natürliches Licht, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Das heißt, wenn im Allerheiligsten Gottes Gegenwart war so eine bläulich, gelbe Flamme, seine Shekinah-Herrlichkeit, die leuchtete immer zwischen diesen Cherubim. Da war Gottes Gegenwart da im Allerheiligsten. So. Und dieses Licht seiner Herrlichkeit leuchtet dann im ganzen neuen Jerusalem, aber richtig hell, weil wir es ertragen können. Amen. Das ist das, worauf wir drauf zulaufen. Und das ist Gottes Plan und Absicht. Und wir sind heute jetzt hier ein Teil dessen, aber wir sind auf dem Weg. Gut, das war jetzt die Vorgeschichte, dass wir den Rahmen kriegen, wo wir jetzt stehen und das Herz Gottes erkennen. Jetzt lasst uns noch mal zurückgehen, lasst uns mal mit der Stiftshütte beschäftigen, weil wir sind ja wandelnde Zelte der Begegnung. Wir sind wandelnde Tempel und lasst uns mal reinschauen, was Gottes Absichten waren, als er diese Stiftshütte geschaffen hat, als er sie Mose ausgerufen hat. So, das Erste, wenn wir von Zelt der Begegnung sprechen, schreibe ich mal Begrüßer, der Begegnung. Zelt der Begegnung, das ist so unser deutsches Wort für diesen Begriff, der im Hebräischen steht. Hebräisch heißt das ganze Ding Mishkan. So, und das kommt vom Wort Shaken, Und weißt du, was das heißt? Das heißt Nachbar. Und von dem Wort, was wir alle kennen, Shekinah, und das ist Gottes Herrlichkeit. Seine Gegenwart. Das heißt, wenn man das Wort Stiftshütte im Hebräischen richtig liest und nicht nur Zelt der Begegnung oder Stiftshütte. Stiftshütte wird man jetzt mal ganz beiseite legen. Das gefällt mir nicht, der Begriff. Zelt der Begegnung klingt nicht schlecht, aber das gefällt mir sehr gut hier. Mishkan. Und das heißt zu Deutsch Nachbar von Gottes Herrlichkeit. Also du wohnst mit Gott Tür an Tür. Du bist ein Nachbar von Gott. Und ist es nicht so, dass das schon prophetisch ist von dem, was ich gesagt habe in Offenbarung 21, wenn das himmlische Jerusalem herunterkommt, Gott wohnt in unserer Mitte im himmlischen Jerusalem, wir werden Tür an Tür mit Gott wohnen im neuen Jerusalem. Du gehst auf die Straße raus, triffst Jesus, gehst um die Ecke, triffst den Vater, kommst wieder zurück, triffst den Heiligen Geist. Und du kannst dich mit allen, kannst dich mit ihnen ganz normal unterhalten. Du bist Bürger des Reiches Gottes. Dazu hat uns Gott berufen. Du bist ein Nachbar von Gottes Herrlichkeit. Ein Nachbar von Gottes Gegenwart. Und in der Ewigkeit wirst du ständig unter der permanenten Gegenwart Gottes leben. Und seine Gegenwart, seine Shekinah-Herrlichkeit ist Heiligkeit, ist Licht, ist Liebe, ist seine Barmherzigkeit, seine Vaterschaft. Und seine Gerechtigkeit. Und mit diesem Gott wirst du in alle Ewigkeit Tür an Tür wohnen. Du bist sein Nachbar. Versteht ihr? Und das hat Gott schon in prophetischer Art und Weise angefangen mit dem Zelt der Begegnung und hat das Mishkan genannt. Zweiten Mose 25. Simon, kannst du mir mal helfen beim Weiterblättern hier mit dem Ding? Ich dachte, das kann man weiter hochschieben. Zweiten Mose 25, Vers 8 und Vers 9. Und dort sagt Gott zu Mose, das Volk Israel soll mir ein, 2. Mose 25, Vers 8, und Vers 9, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild all ihrer Geräte zeigen werde, so sollst du es machen. Das heißt, die Stiftshütte oder der Zelt der Begegnung hat ein Ziel von Gott. Ein Ort, wo Gott wohnen kann. Ein heiliger Ort. Ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohnen kann, damit ich ihr Nachbar sein kann. Und vielen Dank. So, das wäre jetzt 2. Mose. Oh, 25, 8 bis 9. Und dann hat Gott dem Volk Israel, das er dazu auserwählt hat, auch eine Berufung gegeben. Und das ist 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Und da sagt er, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Also er sagt, wenn ihr meinen Geboten gehorcht, seid ihr mein besonderes Volk, mein Eigentum. Und dann gibt er Israel die Berufung, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Das 2. Mose 19, Vers 5 und 6. Und so hat Gott dem Volk diese Verheißung gegeben, sie sollten alle seine Könige und Priester sein. Und In ihrer Mitte soll ein Ort sein, ein Heiligtum, wo Gott wohnt. Und das hat er mit uns gemacht. Er hat uns in Christus geheiligt, damit er in uns wohnen kann. Gott konnte, der Heilige Geist konnte nie in uns einziehen. Es sei denn, wir sind durch Christus gereinigt und geheiligt. Und wir haben dieselbe Berufung erhalten wie Israel damals. Wir wissen, dass das nicht gelungen ist. Aufgrund der Verdorbenheit der alten menschlichen Natur wurde dann das aaronitische Priestertum eingeführt, weil das ganze Volk es abgelehnt hat, ein heiliges Volk von Königen und Priestern zu sein. Sie haben gesagt, mach du das mal lieber, Mose. Ja. Wir wollen unser Leben so weiterführen wie bisher. Kommen uns mit diesen heiligen Sachen nicht zu nahe. So. Aber Israel hat diese Berufung abgelehnt, aber diese Berufung haben wir im Neuen Testament. Gott hat uns berufen, alle als Könige und Priester. Amen. Und nimm deine Berufung ernst. Mach's nicht wie Israel, die gesagt haben, komm, es gibt da spezielle Leute für Mose oder Aaron. Jeder ist König und Priester. Und ich könnte mehrere Stellen aus der Offenbarung raus zitieren, wo es jetzt der Zeitraum fehlt, wo in der Offenbarung steht, dass Christus uns durch sein Blut, Offenbarung 5, herausgekauft hat aus den Menschen der Erde als Könige und Priester für Gott, seinen Vater. Du hast denselben Auftrag. Versteht ihr? Wir sind nicht auf der Erde nur dazu da, um Jesus anzunehmen, um dann eines Tages mal in den Himmel zu kommen. Gott gibt uns denselben Auftrag, denn er hat ja das Volk Israel auch rausgerettet aus Ägypten, so wie er uns aus der Knechtschaft des Teufels befreit hat. Und er hat uns ein Heiligtum bereitet, in dem er unser Herz gereinigt hat, durch das Blut, das Opfer von Jesus uns ein neues Herz geschenkt hat, damit er in uns wohnen kann. Schafft mir ein Heiligtum, damit ich in ihnen wohnen kann. Seht ihr das Herz Gottes? Und im alten Bund war das äußerlich, es war nicht möglich. Aber im neuen Bund ist das alles möglich. Alles innerlich. Wir sind das Heiligtum und Gott wohnt in unserer Mitte. Er wohnt in dir. Er zeltet in dir. Er ist dein Nachbar oder du bist der Nachbar seiner Herrlichkeit. Und du bist genauso berufen, ein König und ein Priester zu sein. So, dasselbe, also die nächste Stelle, 2. Mose 29, 43 bis 46, dort spricht Gott nochmal über das Zelt der Begegnung. Und jetzt bezieh mal das auf dich selbst. Weil wir sind, das ist die Stiftshütte gibt es nicht mehr, oder das Zelt gibt es nicht mehr, ein Tempel gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt im Punkt 2, wo wir das Zelt der Begegnung sind. Und bezieh mal das auf dich, weil Gottes Absichten mit dem Zelt der Begegnung haben sich nie geändert. Und dort steht hier im Vers 43, ich werde dort zusammenkommen, also in diesem Zelt der Begegnung, mit den Kindern Israels, und das Zelt der Begegnung soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Das heißt, Gott möchte Gemeinschaft mit dir in deinem Herzen, so wie er damals das Zelt der Begegnung geschaffen hat und Gemeinschaft mit den Kindern Israels hatte, so will er es jetzt mit dir, und geheiligt wird die damalige Zelt der Begegnung, genauso wie wir heute, durch Gottes Herrlichkeit. Und ich will das Zelt der Begegnung heiligen samt dem Altar. Ich will mir Aaron und seine Söhne heiligen, damit sie mir als Priester dienen. Ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen. Ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. So, das heißt, er heiligt uns in Christus. Er wohnt in unserer Mitte, in unseren Herzen, aber auch in der Mitte der Versammlung. Hat nicht Jesus gesagt, wenn ihr an meinem Namen zusammenkommt, dann bin ich in eurer Mitte. Amen. Das hat Gott, dasselbe Herz Gottes. In Christus hat sich das mit der Gemeinde erfüllt. Ich will in ihrer Mitte wohnen und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin. Es geht immer darum, dass wir Gott erkennen, wer er ist. Weil wenn du, Susi, ne, du bist ja gerade erst umgezogen, vor nicht allzu langer Zeit, hat einen schönen Umzug, So, kennst du deine Nachbarn schon? Nicht alle, aber ein paar kennst du schon, ne? Gut. Ist immer gut, wenn man im Mietshaus wohnt, man kennt seine Nachbarn, hat man ein Eigenheim, ist auch gut, wenn man seine Nachbarn kennt. Mal einen kurzen Schwatz über den Zaun, ne? Man weiß, wer neben einem wohnt. Und so möchte Gott, dass er nicht einfach durch den Heiligen Geist in dir wohnt und du ignorierst ihn, sondern dass du ihn kennenlernst, dass du dich mit ihm unterhältst, dass du Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hast, dass du weißt, wer dein Nachbar ist. Und dein Nachbar wohnt hier drin in deinem Herzen. Und das ist der Heilige Geist, Gott selbst. Ihn erkennen. Das ist das Erste, was Gott von uns erwartet, dass wir ihn ernst nehmen und das achten, was er für uns getan hat. Was war das Bedeutendste im Volk Israel? Natürlich das Zelt der Begegnung. Die Stämme wurden ringsherum, mussten sich dann lagern um die Stiftshütte. Manche haben das aufgemalt und wenn man von oben drauf geschaut hat, im Grundriss sah das aus schon wie ein Kreuz. Wenn du diese Stämme dann zusammenrechnest, wie viel das waren, hätte das wohl aussehen wie ein Kreuz. Aber auch schon ein prophetisches Zeichen. Aber das Zentrum von Israel, wenn die gewandert sind, war immer die Stiftshütte, wurde zuerst aufgeschlagen und dann die 12 Stämme ringsherum. Das heißt, das Wichtigste im Volk Israel war die Stiftshütte. Und das Wichtigste von diesem Zelt der Begegnung war das Allerheiligste, die Bundeslade Gottes Gegenwart. Amen. Alles andere hat keine Bedeutung. Das Volk Israel hätte keine Bedeutung gehabt, wenn das Zelt der Begegnung nicht da gewesen wäre. Und das Zelt der Begegnung hat keine Bedeutung, wenn die Herrlichkeit Gottes nicht drin gewesen wäre. Wir lesen auch bei Hesekiel, dass die Herrlichkeit Gottes durch Götzendienst aus dem Tempel gewichen ist. Das kann auch passieren, denn das Wort sagt auch, betrübt nicht den Heiligen Geist. Und wie kannst du den Heiligen Geist betrüben? Indem du ihn nicht ernst nimmst, indem du ihn missachtest. Du lebst dein Leben einfach so weiter wie bisher und du hast einen Nachbar in dir und du ignorierst ihn. Damit betrübst du Gott und letztendlich seinen Plan, den er in seinem Herzen hat mit uns. Amen. So ist auch was ist das Wichtigste in der christlichen Gemeinde weltweit? Gottes Gegenwart. Einfach nur Gottes Gegenwart. Eine Gemeinde ohne lebendige Gottes Gegenwart hat keine Bedeutung. Eine Gemeinde, die Gegenwart Gottes nicht sucht, erfüllt nicht die Vision und den Auftrag Gottes, wozu Jesus gekommen ist. Sie dreht sich um sich selbst, feiert große Partys, hat gute Zeit miteinander, gute Gespräche, eine gute Kaffeerunde, ein nettes Wort. Dafür ist Jesus nicht gestorben und auferstanden. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit seine Herrlichkeit, seine Gegenwart in der Mitte der Gemeinde vorhanden ist. Amen. So wie jetzt wieder als Bild, weil viele das nicht verstehen. Du musst es zusammenkriegen, das Zelt der Begegnung war die Bundeslade im Allerheiligsten. Dort war die Herrlichkeit Gottes und über dem Zelt war die Wolken- und Feuersäule. Versteht ihr? Es gab zwei Manifestationen von Gottes Gegenwart. Die eine blieb permanent immer da. Das war das Intime. Das enge Vater-Sohn-Bräutigam-Verhältnis im Allerheiligsten, ganz tief drin, verborgen. Die Stiftshütte hatte kein Fenster. Das Zelt der Begegnung. Nichts. Kein Fenster, nicht mal so ein Schlitz. Warum? Wenn du Gottes Gegenwart erleben willst, musst du alle Einflüsse der Welt außen vor halten. Es gab den Vorhof, da hatte die Welt Einfluss. Alles drumherum, nur wurden die Opfer dargebracht, die Vorbereitung. Aber wenn du sobald wieder in das Zelt reingegangen bist, gab es 2/3 des Raumes, des Stiftshütte waren das Heiligtum und 1/3 war dann das Allerheiligste. Ich glaube, in der Stiftshütte waren es 5x5 Meter, im Tempel 10x10 Meter als Würfel. So. Dort war Gottes Gegenwart vollkommen abgeschottet von der Außenwelt, durch drei oder mehr Lagen von verschiedenen Stoffen, Fellen und Leder und was weiß ich alles. Die Gegenwart Gottes wurde innen drin erfahren und die Welt musste unbedingt außen vor bleiben. Und dann gab es aber für weithin sichtbar diese Wolken- und Feuersäule. Das ist die manifeste Gegenwart Gottes, die präsent ist außerhalb. Und genauso ist es mit der Gemeinde. Es gibt du und ich, wir haben ein Allerheiligstes in uns. Wir haben die Gegenwart in unseren Allerheiligsten, in unseren Herzen wohnen. Unser Leib, unser Körper ist praktisch die äußere Hülle, wie das Zelt, wie die Hütte letzte Woche hier. Das ist unser Körper. Wie äußerlich unscheinbar, der äußere Rahmen. Aber in uns ist das Heiligtum und das Allerheiligste ist tief in unserem Geist. Wir sind wandelnde Tempel. Also haben wir ein Allerheiligstes in uns, das Jesus geheiligt hat durch sein Blut und wo der Heilige Geist eingezogen ist. Und er ist permanent in dir. Und das ist ein Christ. Christus in dir ist deine Hoffnung auf Herrlichkeit. Wer wir sind, das spielt keine Rolle. In erster Linie. Wer Christus in uns ist, spielt eine Rolle. Wir haben als Christen keinerlei Bedeutung, wenn nicht die Gegenwart Gottes, Christus, in uns leben würde. Genauso wie das Volk Israel keine Bedeutung hätte. Das Zelt der Begegnung wäre einfach ein nettes Museumsstück. Die Gegenwart Gottes macht den Unterschied, ihr Lieben. Und die Brautgemeinde von Jesus eifert nach diesen Dingen. In sich selbst mit der Gegenwart Gottes zu leben. Sie erstmal zu beachten, wahrzunehmen. Die geht auch, wenn du den größten Stress hast im Alltag, die ist immer da. Wir müssen es bloß mit ihr leben. Die Welt außen vor halten. Die Einflüsse der Welt, auch was heute geschieht, auch mit Corona-Impfung und dem ganzen Zeug, lass das nie an dein Herz ran. Lass das außen vor. Zelte das ein, das Allerheiligste. Bewahre dir das Leben in dir. Und lasst uns als Gemeinde nach der Gegenwart Gottes trachten. Das ist unser höchstes Ziel. Dann machen wir einen Unterschied. Und nicht, weil wir ein nettes Programm machen oder nicht mal dies, das und jenes. Das ist Fleisch. Das Reich Gottes ist Geist. Und Paulus sagt schon, wenn wir im Geist Gottes Gottesdienst darbringen, dann leben wir im neuen Bund. Erst Korinther, das waren jetzt alles Stellen, wie Gottes Absicht waren im Alten Testament mit dem Alten Bund. Jetzt gehen wir nochmal zwei Stellen nochmal rein im neuen Bund. Das betrifft jetzt unsere Situation, aber wenn wir das, wie Gott das ursprünglich geplant hat mit Israel, wenn du das nicht dahinter steigst, das nicht verstanden hast, dann fällt es uns schwer oder wir kommen nicht in das rein, was Gott auch für uns als neutestamentliche Christen geplant hat, weil sein Herz hat sich nicht verändert. Beziehungsweise du kannst es nicht in der Tiefe verstehen. Das war es im 1. Korinther, soll das heißen, 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass er nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Und hier hast du diese Berufung, dieses, was Gott geplant hatte mit dem Zelt der Begegnung mit dem Volk Israel, hast du in diesen zwei Versen auch mit enthalten oder wieder enthalten. Das heißt, unser Körper ist das Zelt, ist das Tempel, der Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes. Den habt ihr von Gott empfangen und gehört nicht mehr euch selbst. Denn ihr seid teuer erkauft aus der Knechtschaft des Teufels. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die Gott gehören. Zweimal steht hier drin, dass man nicht mehr uns selbst gehören, sondern Gott. Gott hat uns durch das Blut des Jesus herausgelöst. Das heißt, das Wort Erlösung heißt Loskauf. Jesus hat sein Blut eingesetzt und dafür musste der Satan deine Seele loslassen. Blut für Blut. Nur das Blut kann Sünden auslösen, bedecken und kann dich loskaufen. Das heißt, Jesus hat durch sein eigenes Blut jede unserer Seelen losgekauft. Für sich, für Gott. Und viele Christen denken, okay, da gehöre ich nicht mehr zum Teufel. Jesus hat mich losgekauft und jetzt bin ich hier. Jetzt kann ich weiter so leben wie vorneweg und für ein nettes christliches Leben kommt vielleicht ein Himmel. Es gibt diesen Zustand zwischen Satan und Gott, gibt es nicht. Entweder du bist losgekauft aus der Knechtschaft Satans und gehörst Gott. Und wer nicht Gott gehört, gehört Satan. Es gibt zwischendrin nichts. Hat nicht Jesus zu den Juden gesagt in Johannes 5, ihr habt den Teufel zum Vater, weil ihr mich umbringen wollt? Das heißt, verstehen wir, wir gehören jetzt Gott. Wir sind für ihn erkauft und wir gehören nicht mehr uns selbst. Das heißt, wir können nicht mehr länger machen, was wir wollen, sondern das machen, was er will. Er hat den Preis dafür bezahlt. Der Slogan Nummer 1, ich habe das jetzt wieder mal gelesen, aus der Satansbibel, was die Esoterik vertreibt, was sie ihren Schülern lehrt, Satanisten ihren Schülern lehren. Das oberste Gebot heißt für uns, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst und tue seinen Willen, dann bleibst du in seiner Liebe. Hat der Markus mal richtig super eine ganze Predigt drüber gemacht. Was lehrt die Esoterik? Was lernen die Satanisten, die Hexer? Was steht in der Satansbibel ganz oben? Tue, was auch immer du willst. Dann erfüllst du Satans Gesetz. Erfunden hat das Aleister Crowley 1900 noch was. Der hat die Satansbibel geschrieben. Die Madame Blavatsky, das war ein spiritistisches Medium, die hatten alle denselben Spirit hinter. Und die haben diese Dinge geschrieben. Und das ist bis heute prägend für die Satanisten, für die Hexer, für die Esoterik. Sünde, Kreuz, Buße, vollkommen ausgeblendet, wie in vielen Gemeinden. Viele Gemeinden sind esoterisch durchseucht. Da geht es mehr um Quantenphysik, um Aromatherapie, da geht es um Schwingung, geht es um Frequenzen. Und die Esoterik hat die Wahrheit, wir müssen die zurückerobern. Es werden Bücher geschrieben, ich habe jetzt mal so eine Rezension gelesen in Deutsch. Ist erschreckend. Und diese Gemeinden sind weltweit führend. Das heißt, die Esoterik hat den christlichen Rahmen schon längst unterwandert. Und in solchen Gemeinden hörst du auch nicht die Wahrheit über Sünde, über das Kreuz, über die Buße, über Heiligung. Weil das geht Hand in Hand. Dieser Geist eliminiert das. Aber Gottes Seite ist, diene ihm, gehorche ihm, dann seid ihr sein Volk. Und solange wir über ihm gehorchen, er unser Herr ist, bleiben wir in seiner Liebe. Hat Jesus zigmal gesagt. Satan sagt, mach immer, was du willst, dann bleibst du in meinem Gebot und du gehörst in Ewigkeit mir. Und wir können wählen, welchen Vater wir dienen wollen. Weiß dem Herrn, wir haben den richtigen Gott erwählt. Amen. Das bedeutet aber auch, ihm zu gehorchen. Weil wer macht, was er will, gehorcht dem Gebot, obersten Gebot Satans. Es ist erschreckend, wie ernsthaft Leute tatsächlich Satan nachfolgen. Da verspricht ihnen das Blau vom Himmel runter. Und die glauben das. Und der Satanismus hat sich zurzeit sehr gewandelt. Er kommt im netten Gesicht. Er kommt mit Liebe. Er kommt mit, ich gebe dir was. Ich gebe dir Anerkennung. Ich gebe dir das, was die Welt nicht kann und so weiter. Wir haben jetzt mal ein gutes Zeugnis von einem Schweizer Mann gehört, der ist so Mitte 30 und da wurde als Kind sehr misshandelt in der Schule, gemobbt und dann ist er da aus einem christlichen Elternhaus, ist Satanist geworden, da war überall drin, bis er dann fast gestorben wäre, dann hat er noch zu Gott geschrien und Gott hat ihn gerettet. Und da ist mal gut, sich das anzuhören, der sagt, gib mal Einblick in den jetzigen Satanismus und dass das sich gewandelt hat. Der Teufel kommt immer mehr als Engel des Lichts und bietet sein Evangelium den Menschen an. Scharen über Scharen, viele Geschäftsleute, Politiker sind jetzt überall dort in dieser Bewegung integriert. Deswegen ist es für uns an der Zeit, das wahre Evangelium zu bringen und das zu leben, wo Gott uns berufen hat. Amen. Nämlich Gott gehorchen, zu tun, was er sagt. Er ist unser Herr und ihn zu lieben. Zum Schluss noch die für heute 2. Korinther 4 bis 7. Und das möchte ich am Schluss gerne noch uns mitgeben. 2. Korinther 4, Vers 5 bis 7. Und dort beschreibt Paulus, was Gott eigentlich in uns gemacht hat. Und das ist dieses große, große Wunder, was er in seiner Gnade uns geschenkt hat. Und dieser Gnade müssen wir uns bewusst werden, sie glauben und sie leben. Und hier schreibt Paulus, Vers 5, 2. Korinther 4, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist und uns selbst als eure Knechte um Jesu willen. Und jetzt erwähnt er in Vers 6, dass manchmal nicht einfach zu verstehen, aber im Zusammenhang, was ich bisher gesagt habe, wirst du sofort erkennen, um was es hier geht. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, wo du Jesus angenommen hast, wo du wiedergeboren wurdest, da hat dieser Gott, der damals gesprochen hat, es werde Licht und es wurde Licht. Er hat es in unseren Herzen Licht werden lassen, und zwar bei jedem Einzelnen. Er hat dieses Licht, seine Herrlichkeit in dir angezündet, in dem Moment, wo du von neuem geboren wurdest, wo dein Herz durch das Opfer von Jesus gereinigt, geheiligt wurde, damit Gott einziehen konnte, ist es in deinem Herzen Licht geworden. Und dass wir von innen heraus, von Gott her, vom Allerheiligsten im Herzen erleuchtet werden mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, wir haben von Gott die Fähigkeit bekommen durch das Innewohnen des Heiligen Geistes, dass wir Gottes Herrlichkeit erkennen können in Christus. Versteht ihr? Das sagt etwas aus über das Innere deiner Person, über das Innere des Tempels. Wir sind jetzt der Tempel im neuen Bund. Und wie im alten Bund im Allerheiligsten die Bundeslade mit der Gegenwart Gottes war und nur das Licht der Schekina-Herrlichkeit, dieses Allerheiligste, erleuchtete, das hat Gott in deinem und meinen Herzen gemacht. Amen. Und es ist in deinem Herzen, in deinem Geist, in deinem wiedergeborenen Geist geschehen. Nehmt es deine Gefühle wahr? Nicht. Nach und nach vielleicht. Aber diese Dinge sind mit jedem wiedergeborenen Gläubigen geschehen. Das ist das, was den neuen Bund in seinem Kern ausmacht. Gottes Herrlichkeit in uns. Und du kannst ihn erkennen. Und dann sagt er im Vers 7, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das heißt, du hast einen unglaublichen Schatz in dir, nämlich Gottes Herrlichkeit. Und dann sagt Paulus, diesen Schatz trägst du rum in dir in einem irdenen, das heißt in einem dönernen Gefäß. Und damit meint er dein Körper. Dein Körper ist wie ein Tongefäß. Es ist wie dieses Zelt der Begegnung. Es ist was Irdisches. Es ist etwas, was eine irdische Substanz ist. Aber innen drin wohnte damals die Herrlichkeit Gottes im Allerheiligsten. Und in dir wohnt Gottes Herrlichkeit. Ihr Lieben, lasst es mal setzen. Dein Leben als Christ wird sich radikal verändern, wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du ständig mit dir rumträgst. Wer dein Nachbar ist, wer in dir lebt. Oft suchen wir die Gegenwart Gottes außerhalb, nicht klar, in der Versammlung, das ist gut. Aber was machst du, wenn du nicht in der Versammlung bist? Gottes Gegenwart ist immer bei dir. Dass die Wolkenfeuersäule ist die Versammlungsgegenwart, aber die permanente kleine Flamme der Shekinah-Herrlichkeit leuchtet in dir zur Erleuchtung der Herrlichkeit Gottes. Und du trägst, wie das Volk Israel das Zelt von einem Platz zum anderen in der Wüste, trägst du die Herrlichkeit Gottes mit dir. Und deswegen sagt Gott an einer anderen Stelle im 1. Korintherbrief, wer diesen Tempel zerstört, den wird Gott zerstören. Das ist schon erstmal eine deutliche Warnung gegen Selbstmord. Und es ist eine deutliche Warnung an all diejenigen, die Christen umbringen. Weil Gott wird ein Rächer sein an denen, die seinen Tempel zerstören. Und das bedeutet auch für uns, dass wir mit unserem Körper achtungsvoll umgehen. Verantwortungsvoll. So, aber das ist das irdene Gefäß, das ist das, was unseren Körper ausmacht. So, ich schreibe nochmal drunter. Das ist die unwahrscheinliche Gnade Gottes. Drei Ausrufezeichen. Dass er uns dazu bereitet hat in Christus, dass seine Herrlichkeit, seine Gegenwart in uns wohnt. Amen. Dass sie in dir da ist, da steht keine Frage. Bist du bekehrt? Bist du wiedergeboren? Ansonsten müssen wir dann gleich einen Termin machen. Ja, und Taufe, das Wasser ist noch warm in der Tschuppe, haben wir heute früh gemerkt. Es geht noch. So, und wenn du wiedergeboren bist, dann hast du diesen Schatz in dir drin. Das wird zum Beispiel dein Gebetsleben dramatisch verändern, wenn du merkst, dass du jemand in dir hast, mit dem du kommunizierst. Auf dem Sühnedeckel ist meine Herrlichkeit, sagt Gott im Alten Bund, und von diesem Ort will ich zu dir reden. Wo redet Gott zu dir? In deinem Inneren, in deinem Herzen. Ganz leise. Ich hatte jetzt mal ein Gespräch mit dem Bruder, gebetet und so, und dann da war so gequält mit dem, was er von der Stimme Gottes gehört hätte. Ich sagte, nee, das war nicht die Stimme Gottes, was der dir gesagt hat. Ich sagte, das und das ist der Wille Gottes. Und dann sagt er, plötzlich sagt er, ja, das, was ihr sagt, war eine ganz leise Stimme in mir, die hat mir dasselbe gesagt. Interessant. Amen. Eine ganz leise Stimme in mir hat mir dasselbe gesagt. Aber ich bin so beherrscht von dieser Stimme, die so... Gott redet nicht. So, Satan ahmt die Stimme Gottes nach. Satan spricht forcierend, er spricht mit Druck, er treibt dich in die Ecke. Er bringt dich in Verdammnis. Er will dich in was rein, in religiösen Druck auf dich ausüben. Und er hat keine Lösung. Die Stimme Gottes redet sanft in dir. Und er hat immer einen Weg. Amen. Er redet glasklar, was Sünde betrifft und unsere Haltung von Ungehorsam weiter. Da ist er glasklar. Aber er hat immer einen Ausweg. Und seine Stimme ist sanft und leise. Und unser Problem ist, dass wir das überhören. So, und die Gnade Gottes. Was macht man mit der Gnade Gottes? Habt ihr einen Vorschlag? Glauben. Einfach glauben, dass es so ist. Und das musste dir bewusst werden. Das heißt, es muss vorne ranrücken, das darf nicht hinten dran, sondern dir einfach bewusst werden, dass es so ist. Erleben und die Freude, die Liebe, die Gegenwart Gottes, seine Bestätigung, seine Ermutigung, alles hast du ja drin. Er wird von dem Sühnedeckel zu dir reden. Und das hast du alles in dir. Das ist Gottes Gnade. Er hält es nicht vor. Im Kapitel 4, weiter vorn, steht Vers 3 und 4, das Evangelium ist verhüllt bei denen, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, dass sie das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, was aufleuchtet, nicht erkennen. Der Gott dieser Welt verblendet den Sinn, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes nicht erkennen. Das ist das Problem bei Ungläubigen, die sich nicht bekehren. Der Gott dieser Welt verblendet ihre Sinne, dass sie das nicht erkennen. Sobald wir ein Mensch eine Begegnung hat mit Christus, sobald er die Herrlichkeit Gottes erkennt, wird fast jeder Mensch sich sofort bekehren. Weil dieser Liebe, diesem Licht, dieser Herrlichkeit kann niemand widerstehen. Und deswegen legt der Teufel eine Schicht nach der anderen der Verblendung, Beschäftigung, Ablenkung, alles auf den Ungläubigen und auf die Gläubigen. Er versucht alles, diese Decke wieder hochzuziehen, dass du deinen Alltag lebst, ohne Gemeinschaft mit deinem Nachbarn zu haben, mit dem du Tür an Tür wohnst, der in dir ist. Es sind Lügen, die dich davon abhalten, die er bringt, dass das nicht stimmt. Und heute hast du die Wahrheit gehört und die Wahrheit wird dich freisetzen, wenn du sie erkannt hast und glaubst. Die Gnade Gottes wird nur erfahren, wenn man sie glaubt und sich dessen bewusst wird, darin lebt. Und lass dir vom Feind nicht wieder die Jalousien hochziehen, durch Ablenkung, durch Beschäftigtsein, durch Gedanken, Verwirrung, Lügen, wie auch immer. Er hat viele Werkzeuge da, wo er das hochziehen kann. Aber nimm das Licht der Wahrheit des Wortes Gottes und lass dir diesen Segen der Gnade Gottes nicht rauben. Nimm dir einfach mal zu Hause eine Zeit, sag Christus, Jesus, du bist in mir. Du Heiliger Geist lebst in mir, das ist die Wahrheit. Und ich fange jetzt an, mit dir zu reden und du sprichst zu mir. Wo mir das neu bewusst wurde, früher habe ich das mal stärker gemacht, habe ich das mal praktiziert wieder. Du merkst, du musst es ja erst praktizieren, bevor du es lehrst, ne? Und du merkst, dass etwas in dir anfängt, dir Leben zu geben, wenn du dessen bewusst bist. Du merkst, wie der Friede Gottes dich erfüllt. Und er sagt, hier, ich bin da. Vernachlässige mich nicht. Betrübe nicht den Heiligen Geist. Durch Ignorieren. Vater, wir danken dir, dass du uns diese reiche Gnade geschenkt hast, dass wir dein Heiligtum sein können, gereinigt, geheiligt, vollkommen gerechtfertigt in Christus. Danke, dass du uns berufen hast, deine Könige, deine Priester zu sein. Und danke, dass du deine Herrlichkeit in uns hineingelegt hast, diese Schekinah-Herrlichkeit, die im Allerheiligsten war, diese kleine Flamme auf dem Sühnedeckel zwischen den Cherubim, von wo aus du zu den Hohepriestern und zu Mose gesprochen hast. Dasselbe Licht der Herrlichkeit ist in uns. Vater, eigentlich ist es zu hoch, das zu verstehen. Aber wir nehmen diese Gnade im Glauben und wollen uns dessen bewusst werden, auch im Alltag, welchen Schatz wir eigentlich mit uns rumtragen. Und wir bitten dich um Vergebung für alle Ignoranz, wo wir dich betrübt haben, Heiliger Geist, der du doch Tür an Tür mit uns wohnst. Und ich bete, dass du uns die Gnade schenkst, in eine tiefe Gemeinschaft mit dir hineinzukommen, Heiliger Geist. Und dass wir das ehren und wertschätzen, zu was du uns berufen hast, Vater. Danke. Wir sagen dir einfach nur Danke und lass es zu unserem Erfahren werden. In Jesu Namen. Amen.